Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, guten Morgen. Vor der Entscheidung der EU-Kommission zur Einstufung von Atomkraft als nachhaltige Investition schauen wir auf Schweden. Dort ist vergangene Woche der Bau eines Atommüllendlagers genehmigt worden. Außerdem, mitten in der Ukraine-Krise reist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das kommt in Ungarn nicht gut an. Und Beziehungsstatus kompliziert, wieso sich die Schweiz weiterhin so schwer tut, ihr Verhältnis zur EU zu regeln. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Ist Atomkraft eine nachhaltige Form der Energiegewinnung? Darüber wird auf europäischer Ebene seit dem Jahreswechsel wieder verstärkt diskutiert und teilweise heftig gestritten. An Silvester hatte die EU-Kommission zunächst einen entsprechenden Entwurf für die sogenannte Taxonomie vorgelegt. Atomkraft soll demnach, ebenso wie Gaskraft, als grüne Technologie eingestuft und damit bei Investitionen als nachhaltig gelabelt werden. Morgen wird voraussichtlich die Entscheidung der EU-Kommission offiziell fallen. Dass sich genügend Mitgliedstaaten gegen das Vorhaben aussprechen, gilt als unwahrscheinlich, denn viele Länder in der EU setzen auf Atomkraft und könnten von einer Einstufung von Atomenergie als nachhaltig profitieren. Voraussetzung: Die Frage des Atommülls ist geklärt. Das kann bislang weltweit nur Finnland von sich behaupten, wo in 2 Jahren das erste Endlager in Betrieb gehen soll. Doch auch Schweden hat vergangene Woche einen entscheidenden Schritt für die Lagerung von Atommüll getan. Genauer kann ich darüber jetzt mit meiner Kollegin Christine Westerhaus in Göteborg sprechen. Frau Westerhaus, Schweden ist ja eines der Länder, das darauf hingewirkt hat, dass die EU-Kommission Atomkraft als grün einstuft. Jetzt hat vergangene Woche die Regierung die Pläne für den Bau eines Endlagers genehmigt. Damit erfüllt Schweden dann ein wichtiges Kriterium für diese Einstufung als nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie. Die schreibt nämlich vor, dass entsprechende Endlager für Atommüll bis spätestens 2050 betriebsbereit sein müssen, damit die Technologie als nachhaltige Investition gekennzeichnet wird. Hat Schweden also mit dem neuen Endlager einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen europäischen Ländern, die diese Frage noch nicht geklärt haben?
Also das wird in Schweden unterschiedlich bewertet. Natürlich hat das Land damit bessere Chancen, dass Investitionen in die Atomkraftanlagen überhaupt als nachhaltig eingestuft werden. Die Frage ist dann aber, ob der EU-Entscheid die schwedische Atomenergie wesentlich attraktiver für Investoren machen wird. Ich habe darüber mit verschiedenen Experten gesprochen und da hatten alle ihre Zweifel. Christian Azar, Professor für Energie und Umwelt an der Göteborger Chalmers-Universität, der sagte zum Beispiel, die EU-Taxonomie sei in Schweden kein Gamechanger, wie es immer so schön heißt. Also er erwartet nicht, dass es jetzt zu einem Aufschwung der Atomenergie kommt. Dazu bräuchte es einfach stärkere Signale von der schwedischen Regierung, zum Beispiel Subventionen oder garantierte Strompreise. Schweden hatte aber 2014 beschlossen, dass es keine staatliche Unterstützung für den Bau neuer Reaktoren geben soll. Außerdem hat die Regierung vor kurzem entschieden, dass der Betreiber der Atomkraftanlagen deutlich höhere Abgaben an den Endlagerfonds zahlen muss. Und das könnte Investoren natürlich auch abschrecken.
Wenn wir auf diese Entscheidung oder die Suche nach einem Endlager schauen, nochmal genauer, da ist man in Schweden ja anders vorgegangen als viele andere Länder. Inwiefern hat das zur gesellschaftlichen Akzeptanz auch beigetragen?
Ja, Schweden hat da wirklich eine sehr interessante Geschichte hinter sich. In den 70er Jahren gab es nämlich auch zunächst Proteste gegen die Suche nach einem Endlager. Probebohrungen wurden damals von Aktivisten verhindert. Also es waren ganz ähnliche Widerstände wie in Deutschland. Dann hat die Regierung aber schnell umgeschwenkt und eine andere Strategie verfolgt. Sie hat dann die Gemeinden angeschrieben und gefragt, ob dort geeignete Gebiete erkundet werden dürfen. Und dann haben sich tatsächlich 2 Gemeinden dafür bereit erklärt. Das waren Oskarshamn und Forsmark, beides auch Standorte für Atommeiler. Und in Forsmark soll das Endlager jetzt auch gebaut werden.
Trotzdem sind jetzt fast 50 Jahre oder etwa 50 Jahre ins Land gegangen, bis diese Entscheidung dann vergangene Woche verkündet wurde. Woran lag das?
Na, in Schweden ist gesetzlich festgelegt, dass sich die Betreiber der Kernkraftanlagen auch um die Endlagerung des Abfalls kümmern müssen. Und diese Betreiber, die mussten erstmal ein Konzept für die Endlagerung erarbeiten. Schweden setzt ja auf Granit als Wirtsgestein, also für das Endlager. Also das ist quasi die Barriere für die radioaktiven Verbindungen. Und da hat die Betreiberfirma viele Jahrzehnte lang ein Versuchsendlager betrieben, in dem sie quasi den Ernstfall erprobt haben, Erdbeben und so weiter. Das Konzept für die Endlagerung wurde dann aber noch von unabhängigen Wissenschaftlern begutachtet und die kamen zu dem Schluss, dass die Kupferkanister, in die der Atommüll eingebettet werden soll, schneller zerstört sein könnten, als der Betreiber der Atomkraftwerke behauptet.
Jetzt hat man diese Entscheidung oder dieses Endlager genehmigt. Findet das jetzt auch gesellschaftlich breite Zustimmung also?
Na, es gibt schon einzelne kritische Stimmen und eine Umweltschutzorganisation, die sich seit Jahren gegen die Endlagerpläne stellt. Aber insgesamt stimmt ein Großteil der Bevölkerung dem Regierungskurs zu. Also Schweden hatte ja Ende der 1990er Jahre den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. 2009 wurde diese Entscheidung aber wieder zurückgenommen, mit der Begründung, man brauche die Atomenergie als klimafreundlichen Stromlieferanten. Und interessanterweise hat sich damals wenig bis gar kein Widerstand geregt.
Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Endlager in Schweden?
Also die Entscheidung steht jetzt erstmal fest. Die Regierung hat grünes Licht für den Bau des Endlagers gegeben. Aber Schätzungen zufolge wird der Bau nochmal 20 Jahre dauern etwa. Und in dieser Zeit können natürlich nochmal neue Gutachten entstehen, die die Sicherheit des Endlagers wieder in Frage stellen. Und dann müsste die Genehmigung nochmal neu geprüft werden. Also das wird sich dann zeigen müssen, ob es bei dem jetzigen Fahrplan auch wirklich bleiben kann.
Sagt unsere Reporterin Christine Westerhaus in Göteborg über das Atommüllendlager in Schweden, für das die Regierung grünes Licht gegeben hat. Um Atomkraft und Gas geht es auch beim Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. So wird die Reise zumindest offiziell begründet. Es gehe um höhere Gaslieferungen aus Russland und den Bau neuer Atomreaktoren, hieß es von der ungarischen Regierung. Doch inmitten der Ukraine-Krise hat dieser Besuch auch eine entsprechende Außen- und Symbolwirkung. Die Opposition in Ungarn forderte deshalb, dass Orban die Reise absage. Doch das gute Verhältnis zwischen Orban und Putin scheint trotz der russischen Aggressionen gegenüber der Ukraine ungestört. Wolfgang Fichtel mit den Hintergründen.
Die Zeiten, als Viktor Orban leidenschaftliche Reden hielt gegen die sowjetischen Truppen in Ungarn, sind lange her. 1989 war das Wendezeit. Inzwischen gelten Orban und Putin als ziemlich beste Freunde. Orban als Fürsprecher Putins in der Europäischen Union, auch in der sogenannten Visegrad-Gruppe, den aus Brüsseler Sicht widerspenstigen V4, Ungarn, die Slowakei, Tschechien und die wenig russlandfreundlichen Polen. Und auf dem Westbalkan, wo Putin Geopolitik macht, gegen die EU. Auch da ist Orban pro Russland, gemeinsam mit Serbiens Präsident Vucic und mit Milorad Dodik, dem populistischen Leitwolf im serbischen Landesteil Bosnien-Herzegowinas. Und jetzt, mitten in der Ukraine-Krise nach Moskau? Das sei ganz normal, kontert Ungarns Ministerpräsident Orban Kritik.
Es
gab jedes Jahr einen ungarisch-russischen Gipfel, nur während der Pandemie nicht. Wir reden über bilaterale Ziele und ich habe, besser gesagt, Ungarn hat immer klare Ziele. So Orban in seiner letzten Radio-Freitagsansprache vor der Abreise. Ungarn ist NATO-Mitglied, hat etliche Kilometer Grenze zur Ukraine, ist wie das Nachbarland Rumänien gefragt, wenn es um die Stationierung von NATO-Truppen geht, aber erst fliegt Orban nach Moskau. Sein Außenminister Peter Szijjártó versucht, vom Thema Ukraine abzulenken. Es gehe um den Bau von zwei neuen russischen Reaktoren im Atomkraftwerk Paksch. Es geht um 10 Milliarden Euro, finanziert von der russischen Staatsbank. Und es geht um mehr russisches Gas über eine Pipeline im Schwarzen Meer an der Ukraine vorbei. obwohl der letzte Vertrag dafür erst im letzten Herbst unterschrieben worden war. Peter Markizay, der gemeinsame Kandidat der Opposition für die Ungarnwahlen Anfang April, meldet Zweifel an. Ich würde sehr gerne wissen, warum Ungarn in so kurzer Zeit noch mehr Erdgas braucht. Höchstwahrscheinlich geht es um russische Interessen, nicht um ungarische. Es ist eine Gratwanderung für Orbán zwischen treuer NATO-Mitgliedschaft und strategischem Schulterschluss mit Putin. Und es ist ein Wahlkampfproblem für den Nationalisten Orbán. Deshalb betont er, es gehe um Ungarn, nur und ausschließlich auch im Kreml bei Wladimir Putin. Ungarn ist ein souveränes Land. Wir haben die Interessen der Nation immer vor Augen, auch in der Außenpolitik. So werde ich mich mit dem Präsidenten treffen, mit Putin. Die Opposition lässt das nicht durchgehen. Orbán sei doch nur Putins Pinscher in der EU, spottet Attila Mesterházy, Ex-Parteichef der ungarischen Sozialisten.
Orbán Viktor, ahogy szoktuk, nevezetesen, hogy ő Putin pincsi Európában.
Neue Atomreaktoren, mehr Gas, gemeinsame Weltallprojekte, mehr russischen Corona-Impfstoff Sputnik für Ungarn. Orbán begibt sich damit in immer mehr Abhängigkeit von Russland. Ungarn werde zum trojanischen Pferd Russlands in der EU, sagen Kritiker im eigenen Land. Aber Orbán kann Hilfe aus Russland gerade gut gebrauchen. Finanzhilfe vor allem, nachdem der Entzug von EU-Geldern droht. Denn zum ersten Mal wieder hat die Opposition eine Chance bei der Wahl Anfang April.
Wolfgang Fichtel über die Reise des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán nach Moskau inmitten der Ukraine-Krise. Fristen, die verstreichen. Zähe Verhandlungen mit der EU, die immer wieder ins Stocken geraten. Das kennt man vom Brexit. Der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs zog sich über Jahre und selbst heute sind noch wesentliche Punkte im Verhältnis zur EU offen. Im Fall der Schweiz geht es in die umgekehrte Richtung. Ein Rahmenabkommen soll eine engere Anbindung an die EU regeln. Die Schweiz ist weder Mitglied der EU noch des europäischen Wirtschaftsraums, obwohl die EU der wichtigste Handelspartner für das kleine Land ist. Die Parallele zum Brexit: auch der Schweiz geht es um die Eigenständigkeit. Und so beschloss die Regierung im Mai, die bisherigen Verhandlungen platzen zu lassen. Bis gestern sollten aus Bern Vorschläge für das weitere Vorgehen kommen, aber bislang Fehlanzeige. Der Schlingerkurs der Schweiz gegenüber der EU sorgt für zunehmendes Unverständnis im Land, wie Katrin Hondl aus Genf berichtet.
Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Dabei sollte eigentlich ja alles unkomplizierter werden zwischen der EU und der Schweiz. Das jedenfalls war der Plan. Viele Jahre verhandelten Schweiz und EU über ein Rahmenabkommen, das die rund 120 bilateralen Einzelverträge bündeln und die engen Beziehungen rechtlich absichern sollte. Aber dann ließ die Schweizer Regierung im Mai 2021 das Projekt platzen. Ein bisschen wie ein Bräutigam, der, obwohl er jahrelang am Ehevertrag getüftelt hat, kurz vor dem Standesamt die Flucht ergreift und gleichzeitig beteuert, wie wichtig ihm die Beziehung ist.
Der Bundesrat will weiterhin geregelte und stabile Beziehungen zur Europäischen Union.
So FDP-Außenminister und Bundespräsident Ignacio Cassis am 21. Januar bei einer Veranstaltung der Schweizerischen Volkspartei, der SVP, in Zürich.
Wir haben diese Beziehung, wir brauchen diese Beziehung. Vergessen wir es nicht, es geht auch um einen täglichen Warenaustausch von 1 Milliarde Franken.
Doch seit dem einseitigen Verhandlungsabbruch der Schweiz herrscht Eiszeit im Verhältnis zwischen Bern und Brüssel. Daran änderte auch eine Schweizer Milliardenzahlung nichts, die die Neue Zürcher Zeitung einen parlamentarischen Kraftakt nannte. Stände und Nationalrat, also beide Parlamentskammern, hatten im Herbst mit deutlicher Mehrheit die Freigabe der sogenannten Kohäsionsmilliarde zur Unterstützung ärmerer EU-Staaten beschlossen. Eine Zahlung, zu der sich die Schweiz eigentlich schon vor langem bereit erklärt hatte, die sie aber auf Eis gelegt hatte, wegen des Streits um das Rahmenabkommen. Der milliardenschwere Berner Kraftakt beeindruckte die EU aber nicht weiter. In Brüssel wartet man auf ein klares Signal der Schweizer Regierung, wie es denn nun weitergehen soll. Bis Ende Januar sollte die Schweiz liefern, so jedenfalls war es der Wunsch der EU-Kommission nach dem bislang letzten Treffen mit dem Schweizer Außenminister Mitte November. Doch die Regierung in Bern möchte sich Zeit lassen, sagt Michael Steiner, der Sprecher des Außenministeriums.
Also die Schweizer Regierung ist aktuell daran, die innenpolitische Agenda zu definieren. Das ist das, was im Moment passiert in der Schweiz. Wenn diese innenpolitische Agenda dann einmal steht, wird die Schweiz auf die EU zugehen und danach wird es darum gehen, eine für beide Seiten gute und akzeptable Lösung zu finden.
Die strittigen Punkte sind seit Jahren dieselben. Außenminister Cassis.
Differenzen in den Bereichen der Unionsbürgerrichtlinien, also konkret Zuwanderung, in der Bereich des Lohnschutzes und der Bereich der staatlichen Beihilfen, konkret Föderalismus.
Soweit so bekannt. Für die EU aber ist es inakzeptabel, dass Bern zwar vom EU-Binnenmarkt profitieren, aber Unionsrecht nur selektiv anwenden will und die Schweiz spielt auf Zeit, was wohl auch mit den bevorstehenden Parlamentswahlen 2023 zu tun hat. Bis dahin möge das traditionell heftig umstrittene Thema Europapolitik bitte ruhen. Die Hinhaltetaktik des Außenministers sorgt allerdings immer mehr für Kritik, auch in dessen eigener Partei, der FDP. Der liberale Damian Müller ist Vorsitzender der Außenpolitischen Kommission des Ständerats.
So eine lauwarme Diskussion bis 2023 oder ein Aussitzen bis dahin, das wird nicht möglich sein, weil es im Parlament auch ungeduldige Parlamentarierinnen und Parlamentarier gibt, die eigentlich eine höhere Anbindung zur Europäischen Union wollen.
Die Schweizer Regierung begründete den Abbruch der EU-Verhandlungen mit mangelndem Rückhalt in der Bevölkerung. Das Rahmenabkommen, so die Behauptung, hätte bei einer Volksabstimmung keine Chance gehabt.
Wobei wir das etwas kurios finden, weil die Bevölkerung wurde nie gefragt.
Sagt dagegen Sanja Ameti. Die 28-jährige Juristin ist Co-Präsidentin von Operation Libero, einer überparteilichen politischen Bewegung, die sich, so die Selbstbeschreibung, für eine weltoffene und zukunftsgewandte Schweiz einsetzt. Während die Regierung etwas nebulös davon spricht, eine innenpolitische Agenda zu definieren, will die Operation Libero ein europapolitisches Volksbegehren initiieren. Die Wirtschaft dürfte dabei das ausschlaggebende Argument sein.
Wir dürfen nicht vergessen, die Schweiz verdient jeden zweiten Franken in der EU. Nicht in Asien, nicht in den USA, in der EU. Und das ist Realität, eine geografische Realität.
Aber tatsächlich geht es um mehr als die Franken im Geldbeutel. Es geht letztlich um das staatspolitische Selbstverständnis der Schweiz, sagt Sanja Ameti, darum, was Souveränität im 21. Jahrhundert bedeutet.
Was ist denn das Souveränitätsverständnis der Schweiz? Ist es wirklich jenes, das von den konservativen Kreisen propagiert wird? Ich denke nicht.
Katrin Hondl über das verschleppte Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Und damit endet die Sendung Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Bis bald.